ARD. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es ums Schlüssellochbeet. Ja, vielleicht kann man da auch durchgucken, falls ihr euch das jetzt fragt. Genauere Infos zum Schlüssellochbeet bekommen wir jetzt von Gartenexpertin Brigitte Goss. Ich grüße dich, hallo.
Hallo.
Wir hatten ja schon Anfang des Jahres über verschiedene Beetformen gesprochen. Da hast du auch das Schlüssellochbeet angesprochen und das fand ich echt interessant. Aber du hast auch gesagt, das ist sehr ausführlich, dazu kann man viel erzählen und deswegen machen wir heute eine extra Folge dazu. Schlüssellochbeet, erzähl doch mal kurz, was ist das?
Das Schlüssellochbeet ist erstmal rund und man muss sich das wie ein Hochbeet, ein rundes Hochbeet vorstellen. Also wenn du dir vorstellst, das ist wie eine Torte und du hast ein Tortenstück einfach rausgenommen. Also ein rundes Hochbeet, ein Tortenstück herausgenommen. Und dann kannst du sozusagen bis zur Mitte dieses runden Beetes gehen. Und in dieser Mitte ist ein Korb. Also das ist sozusagen das Loch. Und dieser Korb ist ein Mini-Kompost. Also das ist das Prinzip. Du hast ein Hochbeet mit einem
integrierten Kompost.
Genau. Also das ist im Prinzip erstmal das System. Und wer einen Kompost hat, der weiß, dass rund um den Kompost die Brennnessel gut wächst und so Gras und so weiter. Und da werden gleich die Nährstoffe frei. Also das Prinzip ist, ich habe einen ganz engen Kreislauf von Nährstoffen. Ich habe jetzt da zum Beispiel in dem Hochbeet, das in diesem runden Hochbeet, ich habe Kohlrabi, die ernte ich und dann brauche ich die Blätter nicht oder die sind ein bisschen gelb und dann schmeiße ich die gleich in die Mitte rein, in diesen Mini-Kompost.
Okay, lass uns mal so ein Beet aufbauen. Wie groß muss das sein und wie mache ich so einen Korb oder kann ich da was kaufen? Mache ich das alles selber? Wie funktioniert das?
Also dieses runde Hochbeet, fangen wir mal von außen an, es sollte also wirklich stabil sein, denn die Erde drückt natürlich nach außen, das heißt also fest. Da kann man Steine nehmen, was so anfällt. Ich kenne auch jemanden, der hat alte Dachziegel genommen und hat die aufgeschichtet, was natürlich schon wieder von dem Durchmesser Platz wegnimmt. Man kann das natürlich ziemlich groß machen, weil du kommst ja bis zur Mitte rein, aber ich würde mal sagen im Durchmesser so knapp 2 Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Das kann man so in etwa einplanen. Also Durchmesser 2 Meter, 3 Meter als allerhöchstes.
Und wie schichte ich das dann? Also ich baue zum Beispiel aus Steinen oder Holz irgendwie so einen, also 2 Meter Durchmesser, einen Kreis auf und dann kommt einfach Erde rein? Oder wie funktioniert das?
Ja, man kann das wie ein Hochbeet aufbauen. Wobei ich jetzt nur, also beim Hochbeet sagt man ja immer mal da unten groben Holzschnitt und so. Ich bin da nicht so dafür, denn es sackt einfach zu schnell ein. Das nervt irgendwie so ein bisschen. Also man hat vielleicht Kompost, Rohkompost oder man hat Erde aus dem Garten und kann das so ein verschiedenes einschichten. Ich würde aber nicht so grobes Material nehmen, sonst sackt es zu schnell ab. Genau. Wichtig ist, dass die obersten 10, 15 Zentimeter wirkliche Gartenerde sind, weil da drin sollen die Pflanzen wachsen.
Okay, und kommen wir nochmal zu diesem Korb, wo ich ja dann den Kompost reinmache. Mache ich das aus Weide oder geht da hier auch so Bambusstäbe oder wie macht man das?
Ja, also da ist wirklich, da kann man ganz, ganz viel verwenden. Wichtig ist, dass es durchlässig ist, also dass wirklich die Wurzeln, das Wasser durchlaufen kann. Man könnte zum Beispiel, man hat irgendwo einen alten Weidenkorb, der schon auseinanderbricht. Oder man nimmt Hasendraht, das man irgendwie rund biegt. Wichtig ist einfach diese Durchlässigkeit, dass eben Wasser und die Nährstoffe in die Erde übergehen können. Denn auch nicht nur die Nährstoffe gehen darüber, sondern man sollte, wenn die Pflanzen eingewachsen sind, auch nur über diesen Korb gießen. Also nicht oben gießen, sondern über diesen Korb.
Ist es im Prinzip, damit man Wasser spart, dass man das dann nur in der Mitte macht? Und reicht das tatsächlich an Wasserversorgung, wenn man nur diesen Kompost gießt? Verteilt sich das?
Ja, also das funktioniert natürlich nicht mit Salat, weil Salat ja nicht so tief wurzelt. Aber ich erziehe ja auch die Wurzeln von Fruchtgemüse, ich erziehe die ja damit, auch in die Tiefe zu wachsen.
Also heißt das, dass die Wurzeln dann sich quasi auch in Richtung Kompost, in Richtung Nährstoffquelle bewegen?
Ganz genau. Und so sollte man die Pflanzen erziehen. Natürlich am Anfang, wenn ich die Pflanze erstmal gut angießen und dann möglichst, sagen wir mal, sich selbst ein bisschen disziplinieren und nicht jeden Tag gießen, sondern wirklich versuchen, direkt über diesen Korb zu gießen. Deswegen sollte auch der Durchmesser nicht zu groß sein, wenn man das Grundprinzip einhalten möchte. Das heißt, ich will Wasser sparen. Und natürlich kann ich wahrscheinlich nicht unbedingt jede Kultur dort anbauen. Ich habe es probiert mit Tomaten und außenrum Erdbeeren zum Beispiel. Das ist ganz toll geworden. Ja, oder Kürbisse oder sowas. Die wurzeln tief und da funktioniert es hervorragend.
Und Salat und sowas, macht das auch Sinn im Schlüssellochbeet oder sagst du, da geht eigentlich auch eine andere Beetform? Das brauche ich dafür nicht zwingend.
Ich würde letztendlich alles probieren, weil es gibt die unterschiedlichsten Standorte und dann auch, wie regnet es und so weiter. Ich würde alles probieren, natürlich die großen und kräftigen wachsenden Pflanzen in die Mitte platzieren und die etwas niedrigeren nach außen. Und sonst sogar die Erdbeeren. Ich finde es gerade bei den Erdbeeren schön, denn wenn dann wirklich die Früchte reif werden, die kannst du dann so auf den Rand legen. Das finde ich ganz hübsch.
Also ist das Schlüssellochbeet im Prinzip eine besondere Form des Hochbeetes?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall als besondere Form nennen. Ich habe das selber nicht im Garten, aber ich habe das in Kindergärten, ich habe das mit Kinder-Jugendgruppen gemacht und die hatten wirklich unglaubliche Freude damit und erstaunlicherweise, dass selbst im Kindergarten einmal, das war für mich so erstaunlich, dass diese kleinen Kinder sofort das System begriffen haben, haben irgendwie die Erdbeeren ausgeputzt, haben die gelben Blätter in diesen Korb reingeschmissen und haben sofort erfahren und sofort irgendwie gesehen, das wird wieder zu Nährstoffen und ich habe das eben erlebt, dass die Kinder so viel Spaß damit hatten.
Das ist total schön, dass man dann im Prinzip das, was anfällt, alles bleibt im Garten, alles bleibt dann sozusagen im Beet sogar, dass du es in diesen Kompost in die Mitte tust. Was ich mich gerade noch frage ist, gibt es da einen ungefähr so Pi mal Daumen, einen gewissen Abstand, den man einhalten muss, dass also die Wurzeln tatsächlich auch noch an diesen Kompost in der Mitte ranreichen? Also, dass man sagt, was weiß ich, der Korb hat einen Durchmesser von einem halben Meter und dann wie weit darf denn der Abstand höchstens sein zu dem äußeren Beetrand?
Da würde ich auch bei den Tomaten, würde ich sagen, die schaffen das 50 Zentimeter weit. Aber du hast ja eben, wenn du 2 Meter Durchmesser hast, dann hast du ungefähr 1 Meter oder 1,20 Meter bis zur Mitte. Und da schaffen das zumindest die ersten 30 Zentimeter, egal welche Pflanze, die schaffen das, dass sie da dran sind. Und das reicht, also und außen eben Pflanzen, die nicht so nährstoffbedürftig sind. Und das reicht denen auch tatsächlich aus. Also bei diesen losen Materialien, zum Beispiel, ich habe einen Korb in der Mitte, der ist wie ein Hasendraht, ist sehr durchlässig. Und dann ist ja natürlich die Gefahr, dass die Erde reinfällt. Da kann man am Anfang auch Pappe mit Pappe. Und dann hält sich erstmal die Erde, die ich auffülle, auch da, wo sie hingehört. Und die Pappe zersetzt sich je nach Witterung innerhalb von einem halben Jahr auf definitiv. Und da hat sich dann alles stabilisiert. Also auch die Außenwände oder auch zum Korb hin kann man durchaus mit so einer Pappeschicht erstmal auskleiden.
Und gibt es eine bestimmte Zeit, wo sich so ein Schlüssellochbeet anbietet, anzulegen? Oder sagst du, das ist eigentlich egal, das kann ich das ganze Jahr über machen?
Man kann es im Prinzip das ganze Jahr über machen, aber ideal ist es, sagen wir mal so April, also und bevor die ganzen Fruchtgemüse ausgepflanzt werden. Und ich finde es halt ideal für diese Paprika, Tomaten, Gurken, Kürbisse, da ist es ein richtig schönes Beet für diese Pflanzen, die wurzeln auch schön tief.
Und wie hoch muss so ein Schlüssellochbeet sein?
Also man sagt in etwa 1 Meter. Ich habe es aber in den Kindergärten natürlich niedriger gemacht. Das geht auch auf 50 Zentimeter. Geht das natürlich genauso. Aber dann kann ich natürlich in der Mitte nicht, also im Korb nicht so viel auffüllen. Aber das geht auch in niedrigen Formen. Und vor allem für Kinder ist das was ganz, ganz Hübsches, weil sie ja durch dieses Segment, das frei bleibt, bis zur Mitte vorlaufen können. Also die können richtig sich dieses Beet erobern. Und das finde ich ganz schön.
Eine spannende Beetform, finde ich, das Schlüssellochbeet. Wo kommt denn das eigentlich her, das Schlüssellochbeet?
Ich habe das vor vielen Jahren mal als Keyhole Garden entdeckt. Und zwar in Afrika wurde das propagiert, weil es, also diese Beete können nah am Haus gebaut werden. Die sind Hochbeete, also durch die Hochbeete kommen jetzt vielleicht die Ziegen auch nicht so ran. Und dann haben die auch in Afrika, die bauen so wie aus Naturmaterialien, wie so einen kleinen Zaun drumherum, also damit Ziegen oder so nicht an dem Gemüse fressen. Und es sollte wirklich nah am Haus sein, denn da wurden die Küchenabfälle in der Mitte entsorgt. Also es ist ein Beet, das um einem Kompost platziert ist. Und da wird die Küchenabfälle reingeschmissen. Da wird auch, was man in der Küche, Wasser kann man da drüber gießen. Und es hat sich sozusagen dort in manchen Regionen bewährt, wo es eben wenig regnet. Und die haben Nährstoffkreisläufe ganz nah am Haus und haben diese Pflanzen ganz nah am Haus und sparen dadurch eben auch Wasser.
Das ist ja unter heutigen klimatischen Bedingungen bei uns durchaus auch interessant, ne? Dass man Wasser spart und dadurch eben auch trotzdem Gemüse anbauen kann.
Ja, auf jeden Fall. Es ist in dem Sinne, wenn man sich an diesen System gewöhnt hat, wie funktioniert das eigentlich, ist es recht spannend. Und in trockenen Sommern kann das durchaus können die Pflanzen da drin richtig gut werden.
Echt schön. Stell mir gerade vor, wie ich so ein Beet um meinen großen Kompost drumherum baue, was dann da alles wachsen würde.
Naja, aber wer einen Kompost hat, der weiß, wie gut drumherum das Gras wächst, vielleicht noch die Brennnessel und so weiter. Und dann sieht man, wie die Pflanzen, das ist im Prinzip nichts anderes, die bekommen sofort wieder die Nährstoffe, die aus dem Kompost und vor allem der Stickstoff, der ja sonst in den Boden abfließen würde, die saugen das sofort auf, die nehmen das sofort auf und geht wieder in die Pflanze und die wachsen ganz gut.
Sehr schön. Also das finde ich eine richtig gute Alternative zum Hochbeet, weil du dann quasi den Kompost schon integriert hast. Und optisch kann man sich das ja gestalten, wie man möchte. Mit Steinumrandung oder mit Weidenzäunchen oder mit Holz. Da geht ja Verschiedenes.
Ja, man kann wirklich, da ist wirklich sehr, sehr offen mit allen Materialien und vor allem eben auch mit diesem sogenannten Korb. Also da kann man auch einfach mal Haselnussstecken sammeln, die jetzt so mit weichen Ästen wie so ein Korb flechten. Und das kann ja auch lose sein. Das ist ja nicht irgendwie, muss ja nicht irgendwie sehr, sehr stabil sein, weil dieses Beet selbst diesen Korb ja dann auch hält.
Ich finde es sehr interessant, das Schlüssellochbeet. Und falls euch das interessiert, ich habe euch auch Bilder im Beschreibungstext verlinkt.
Wenn man diesen Korb anlegt, vielleicht auch darauf achten, dass der Korb, also dass die oberste Kante des Korbes ein bisschen höher ist als der äußere Rand. Denn erstens mal, es sackt ja alles ein und dass sozusagen nicht die Erde in den Korb reinfällt. Es macht nichts aus, aber dass sich immer, also schön von oben, dieses lockere Material, das fällt da rein. Das muss ich auch nicht feststampfen, denn es fällt von ganz alleine nach unten. Und wenn ich das ein bisschen, also als Starter, einfach vielleicht aus dem Kompost oder vom Nachbarn vom Kompost ein bisschen so halb verrotteten Kompost mit reinschmeißen, dann ist das ein richtig guter Starter und vielleicht sind auch ein paar Mistwürmer dabei und dann geht es recht schnell und dann fällt auch dieser ganze Abfall ganz schnell zusammen und ich kann wieder was draufschütten.
Sehr schön, hochinteressant. Also ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum normalen Hochbeet.
Ich finde auch, ich finde es ganz spannend und es ist gut zu beobachten. Es ist ein bisschen so ein Forschungsobjekt, mit dem man so ein bisschen experimentieren kann und auch im Kleinen einfach mal ausprobieren. Ein paar Steine mit Erde auffüllen. Ich glaube, wenn man jetzt dann im Frühjahr was mit Kindern machen will, dann ist das ein gutes Projekt.
Auf jeden Fall. Echt cool. Dankeschön.
Gerne.
Ja, und vielleicht ist so ein Schlüssellochbeet oder überhaupt Hochbeete allgemein eine gute Idee, wenn man die im Garten hat. Sofern ihr überlegt, euch vielleicht Laufenten anzuschaffen. Denn ich glaube, die fressen nicht nur die Schnecken, die mögen auch Salat. Und da kommen die dann auch gar nicht dran, wenn das Beet hoch genug ist. Um Laufenten geht es in der nächsten Folge. Die hört ihr hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Ja, weil die Nacktschnecken haben in diesem Jahr wirklich richtig zugeschlagen. Also ich glaube, so viele Nacktschnecken wie in diesem Sommer hatte ich noch nie in meinem Garten. Und es wird irgendwie gefühlt auch nicht weniger. Und das ist natürlich die Frage, was macht man gegen diese ganzen Schnecken, wenn man auf Schneckenkorn und sowas verzichten möchte und vielleicht auch nicht unbedingt die Schnecken zerschneiden möchte und einfach bei 200 Stück pro Gartenrundgang nahe der Verzweiflung ist. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich Laufenten anzuschaffen. Ja, und so eine kleine Überlegungshilfe, die bekommt ihr in 14 Tagen in der nächsten Folge. Da geht es um Laufenten, was man beachten muss bei der Anschaffung und Haltung und wo es geht und wo es leider nicht geht. Also, bis dahin.